Manipulation im Netz, das hört sich jetzt erstmal nach nicht einem wirklichen sonnigen Thema an, aber Sie beschäftigen sich tagtäglich mit diesen und ähnlichen Fragestellungen.
Ja, das stimmt. Ich bin Barbara Costanzo von Corporate Responsibility der Deutschen Telekom und meine Leidenschaft sind Themen wie digitale Demokratie, digitale Zivilcourage und auch Fragen rund um das Thema Rolle des Netzes und der sozialen Medien bei gesellschaftlichen Dialogen und gesellschaftlicher Spaltung. Wenn wir über Manipulation im Netz sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über Meinungsbildung. Und jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, wie geht das eigentlich? Und dem gegenübergestellt, wie kann man eigentlich Meinung manipulieren? Ich finde auch eine interessante Frage, ob Medienkompetenz, das ist ja so die Schlüsselkompetenz der Zukunft, ob die auch gegen demokratische Werte eingesetzt werden kann und wie merkt man das dann überhaupt? Und auch solche Sachen, die natürlich wichtig sind beim Thema Zivilcourage, was kann jeder für uns tun, damit die Diskussionen im Netz konstruktiver werden und Manipulation leichter aufgedeckt werden kann?
Viele spannende Themen und Fragen. Fangen wir sofort mal an damit. Meinungsbildung und Meinungsmache haben Sie gerade erwähnt. Wir können uns alle etwas darunter vorstellen. Aber was genau unterscheidet diese beiden Themen aus Ihrer Sicht?
Da gehen wir noch einen Schritt weiter zurück und schauen erstmal, was ist eigentlich Meinung? Denn Meinung ist eigentlich alles, was nicht überprüfbar ist. Ich fand sehr interessant, was der Volker Kitz in seinem Buch Demokratie für Fortgeschrittene gesagt hat, weil er sagt, eine Meinung braucht weder eine Rechtfertigung noch eine eigene Betroffenheit. Wenn man sich das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, ne? Heißt das ja, man kann sie einfach haben. Also eine Meinung kann man haben. Im Netz gibt es ja häufig so Diskussionen, wenn beispielsweise jemand sich positiv äußert über das Thema Flüchtlinge und wir sollten mehr Menschen aufnehmen in Deutschland, kommt ja häufig so das Gegenargument, ja, hast du denn welche zu Hause? Und da würde der Volker Kitz sagen, das ist nicht wichtig für eine Meinung. Denn die kann ich haben, auch zum Beispiel zum Thema deutsches Schulsystem, ohne dass ich selber Kinder habe, die in die Schule gehen. Also Meinung bedeutet, alle können mitmeinen, ganz unabhängig davon, wie ihre Randbedingungen sind. Und wenn man sich jetzt dann die Frage stellt, was ist dann Meinungsfreiheit? Und da gehen wir gar nicht so weit ins Grundgesetz, sondern einfach so über diese Frage, okay, es gibt in Deutschland eine Meinungsfreiheit, die ist auch ziemlich weit ausgedehnt, aber die endet auch irgendwo, nämlich genau da, wo die Freiheit des Nächsten eingeschränkt ist. Also Meinungsbildung, und das war ja Ihre Frage, heißt, ich habe Zugang zu verschiedenen Perspektiven, ich kann die abwägen, ich habe Zeit, drüber nachzudenken und dann bilde ich mir eine Meinung. Das läuft natürlich längst nicht so bewusst ab, wie ich das jetzt dargestellt habe, aber Manipulation ist letztendlich fast das Gegenteil, könnte man sagen. Also eingeschränkte Perspektiven, ich habe gar nicht verstanden, dass mir bestimmte Sachen vorenthalten werden oder Dinge überdramatisiert werden, wie zum Beispiel im Populismus, wo es ja sehr einfache Fragen auf sehr komplexe gesellschaftliche Themenstellungen gibt.
Wie genau geht denn jetzt Meinungsmache? Haben Sie da ein paar Beispiele, wie das genau funktioniert?
Ja, so die Anleitung für den Manipulator, könnte man sagen. Mhm. Also sehr wichtig und auch sehr erfolgreich ist das Thema Wiederholung. Und damit ist nicht gemeint, dass man immer den gleichen Satz wiederholt und wiederholt, sondern dass der ähnliche Sinn aus verschiedenen Quellen kommt. Das ist in den sozialen Medien so, dass zum Beispiel von verschiedenen Gruppen eine ähnliche Sache angebracht wird. Ich fand da eine Studie sehr interessant, die im amerikanischen Wahlkampf gemacht worden ist. Man hat Anhänger von Hillary Clinton untersucht und hat denen, ja, ich sag mal so kleine Skandale oder Nachrichten zugesendet und hat so die Frage gestellt, ab wie viel Prozent der Nachrichten kommt denn jemand ins Schwanken? Und die Antwort war 30%. Also das heißt, bei über 30% von Nachrichten, die aus einer Richtung kommen, können wir etwas nachvollziehen, was wir alle in uns haben. Nämlich die Sache, dass es so einen Satz gibt wie, wenn so viele das Gleiche sagen, dann muss da ja was dran sein. Und damit fängt Meinungsmache an. Ne? Also damit fängt Manipulation an und wie gesagt, sehr erfolgreich. Ein anderes Ding, das wir ganz häufig finden in der Politik, aber auch in den sozialen Medien, ist Missbrauch der Sprache. Ich würde da auch mal gerne ein Beispiel machen. Das war von einem Politiker aus einer eher rechtsorientierten Partei, der über die damalige 16-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg gesagt hat, dass es politischer Kindesmissbrauch ist, was sie da tut. Und die Fridays for Future-Bewegung heißt, dass ihr eine ganze Armada ökopolitisch korrekter Kindersoldaten folgen. Wenn Sie auf der einen Seite sehen, es geht um Demonstrationen, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, darum geht es ja gar nicht, aber sie sind auf jeden Fall urdemokratisch. Und auf der anderen Seite geht es um solche Begriffe wie Kindesmissbrauch oder Kindersoldaten. Da hat jeder von uns ja die Assoziation von Gewalt, von Trauma, also einfach von schrecklichen Dingen. Die beiden kombinieren sich auch rein hirnphysiologisch ganz gut. Und letztendlich, gerade bei Menschen, die sich nicht so gut auskennen, wird das automatisch abrufbar. Und das ist Manipulation. Also das heißt, sie hören Fridays for Future und denken an Kindersoldaten. Das, was wir vor allen Dingen auch finden rund um das Thema Hass im Netz, ist, dass Meinungen anderer zum Schweigen gebracht werden sollen. Also sie sollen eliminiert werden aus der Diskussion, der sogenannte Silencing-Effekt, wo es darum geht, dass der Hass eingesetzt wird, nicht weil ich jetzt eine Person privat nicht mag, sondern weil sie eine Meinung vertritt, zum Beispiel als Politikerin oder Journalistin, die einfach nicht mehr teilhaben soll in der Diskussion. Und der Hass führt dazu, dass Menschen sich zurückziehen. Auch das ist natürlich Manipulation, weil dann diese Meinung zur Meinungsbildung fehlt.
Sie haben ganz am Anfang die Frage nach dem Einsatz von Medienkompetenz gestellt, und zwar, ob es möglich ist, diese gegen Demokratie einzusetzen. Kann das überhaupt sein? Denn eigentlich würde ich jetzt mal davon ausgehen, Medienkompetenz unterstützt ja eigentlich die Sicherheit und auch den Umgang mit dem Netz.
Ja, das stimmt. Und so denkt man es auch, ne? Aber letztendlich ist es so, wenn Sie schauen, wie sich bestimmte Gruppierungen im Netz aufstellen, dann muss man sagen, häufig ist es so, dass diejenigen, die sich gegen demokratische Werte stellen, und das meine ich nicht nur politisch, sondern einfach auch von allen möglichen Ansichten, eine sehr hohe Medienkompetenz haben. Also die wissen genau, wie hinter den Kulissen das Netz funktioniert, wie man in sozialen Medien Links bekommt, wie man Bots oder sogenannte Sockenpuppen einsetzt, um zu manipulieren bzw. eine Reichweite weiter zu erhöhen.
Gehen wir nochmal ganz konkret in die digitale Welt. Meinungsbildung, Meinungsmache, Medienkompetenz. Alle diese Begriffe haben wir gerade in Zusammenhang gesetzt. Was ist jetzt aber das Besondere in der digitalen Welt?
Sie meinen, weil Manipulation ja jetzt nicht unbedingt ein digitales Phänomen
genau,
ist, ne?
Ja.
Ja, definitiv. Also schauen wir mal so auf das eine oder andere, was es wirklich nur in der digitalen Welt gibt. Ich werfe einfach mal ein paar Stichpunkte rein und dann erläutere ich die. Also das sogenannte Astroturfing, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben.
Ich noch nicht, nein.
Ja, da geht es darum, dass falsche Leserbriefe, falsche Kundenbewertungen, also einfach gefälschte Dinge, eine bestimmte Art von Fake, würde man sagen, eingesetzt wird. Dafür können auch Meinungsbots genutzt werden, um die dann noch weiter zu verstärken, beziehungsweise Likes zu setzen, sodass bei Ihnen der Eindruck entsteht, und das ist nicht nur bei Kaufentscheidungen so, ach, da ist eine Mehrheitsmeinung. Mhm. Ach, schau mal, das finden Menschen gut. Diese Ansicht teilen sehr viele Menschen. Psychologisch gesehen konnte man auch nachweisen, dass zum Beispiel Posts, die sehr häufig geteilt werden, so wirken, als wenn das eine gute Empfehlung wäre.
Okay.
Als wenn sie glaubwürdiger wären. Jetzt müssen wir wieder zurückkommen auf das Wort Bots, Meinungsbots, habe ich gesagt. Das sind ja Roboter, die eingesetzt werden und die Posts teilen, nicht weil sie den Inhalt bewerten können, sondern weil sie halt ein Stichwort gefunden haben. Und das ist definitiv eine Methode, die man nur im Netz so einsetzen kann.
Also psychologisch gesehen, wie eben auch, je mehr das Denken, also sagt mein Hirn im Mensch, je mehr das Denken, so muss es dann auch stimmen.
Ja, überlegen Sie sich mal, warum Sie zum Beispiel bei Amazon ein Buch kaufen.
Weil das
stimmt nicht, weil 5000 Leute gesagt haben, oh, ein Stern oder weniger.
Ja.
Und so ähnlich müssen Sie sich das auch mit Meinungen vorstellen. Ne? Also vielleicht nicht als Empfehlung so deutlich herausgestellt wie bei Kaufentscheidungen, aber so ähnlich funktioniert das auch psychologisch gesehen. Und es ist auch so, dass je mehr Sie zu einer Gruppe gehören wollen, umso mehr liken und teilen Sie auch deren Posts, nachgewiesenermaßen häufig auch, ohne sie gelesen zu haben.
Mhm.
Was unbedingt dann auch gleich eine Empfehlung für das Thema Zivilcourage ist. Trotz alledem schauen, was Gruppen posten, auch wenn ich vielleicht möglicherweise sie grundsätzlich ganz gut finde.
Mhm.
Ja, vielleicht noch ein anderes, Dark Posts oder Dark Ads.
Gerne.
Auch sowas, was Menschen häufig nicht wissen. Das ist übrigens was man kaufen kann, also zum Beispiel auf Facebook ganz legal kaufen kann. Dark ist an diesem Post eigentlich gar nichts, sondern es ist eigentlich ein Werbetool.
Ja.
Das bestimmten Zielgruppen zugeordnet wird. Und man hat aber festgestellt, dass zum Beispiel im Brexit-Referendum hat das eine große Rolle gespielt. Also das heißt, Posts werden der Zielgruppe zugeordnet. In dem Fall war das so, dass vor allen Dingen arbeitslose Männer Bilder bekommen haben von Flüchtlingen, die an der Grenze stehen und nach Europa wollen. So, das jetzt gekoppelt mit der Fragestellung, soll UK in der EU bleiben und soll es da möglicherweise eine EU-weite Regelung geben, kann man sich vorstellen, dass das eine Auswirkung hat. Bei den Dark Posts ist es so, dass die wieder verschwinden. Also Sie können die nicht gut Fakten checken beispielsweise, weil sie einfach nach einer Zeit wieder verschwunden sind.
Das heißt, da gibt es auch keine Gesetzesgrundlage. Sie sagen, das ist alles legal.
Also dieser Teil auf jeden Fall.
Okay. Lassen Sie uns neben diesen Phänomenen doch nochmal auf die großen Phänomene der digitalen Welt eingehen. Wir haben zwar schon ausführlich unter anderem über Hate Speech und Fake News in den anderen Podcasts gesprochen, aber die sind natürlich hier jetzt in diesem Zusammenhang auch nochmal sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben gerade Hate Speech schon angesprochen als Beeinflussung dadurch, dass strategischer Hass gemeint ist und Menschen und Meinungen ausgeschlossen werden sollen. Also das Argument von eben zu sagen, hier geht's um politisch verbreiteten Hass und nicht um Animositäten zwischen Menschen. Bei Fake News ist es so, dass man klar sagen muss, hier geht es ja nicht um Missverständnisse, sondern um eine strategische Lüge und damit eben auch um Manipulation. Im Netz verbreitet sich das rasend schnell und was wir ja auch immer wieder finden bei bestimmten Fake News, die wir beispielsweise so in unseren digitalen Bilderrätseln nutzen, die tauchen über 10 Jahre hinweg immer und immer und immer wieder auf, obwohl sie längst widerlegt sind. Also das heißt, die Dinge halten sich auch lang und häufig sind Fake News, wenn sie strategisch eingesetzt sind, eben auch zu politischen bzw. gesellschaftlichen Themen eingesetzt und damit halt eine klare Manipulation. Das ist kein Zufall, dass die im Netz stehen.
Wir sehen viel Erschreckendes. Sie beschäftigen sich dennoch mit Leidenschaft mit dem Thema Demokratie im Netz und erleben und sehen vieles. Sehen Sie denn auch Positives?
Ja, Sie sprechen so diesen Punkt an, gibt es eigentlich Grund für Optimismus.
So
ne? Bei diesen ganzen Sockenpuppen und Filterblasen und so weiter. Und den gibt es unbedingt. Also zum einen ist es so, dass man vielleicht den Eindruck hat, als wenn sich da so einzelne Menschen beschäftigen, wie könnte man das Netz attraktiver machen oder das Zusammenleben besser gestalten. Und das stimmt natürlich nicht. Also das sind gigantische Gruppen, wenn ich allein an die Ehrenamtsorganisationen Hashtag ich bin hier denke, 45.000 Menschen in Deutschland, die sich dafür einsetzen, dass beispielsweise Hass und Fake aus dem Netz verschwindet und zurückgedrängt wird. Außerdem ist es auch so, dass wenn Sie auf Politik und Gesetzgebung schauen, also wir können eigentlich im Moment täglich in den Medien sehen, dass das Thema ernst genommen wird, aufgegriffen wird. Vielleicht hat man noch nicht so die finale Idee, wie soll das auf nationaler und internationaler Ebene, zum Beispiel auf der EU-Ebene passieren, aber letztendlich der ideale Moment, um zu sagen, wenn was passiert, dann jetzt bald. Und wenn man dann die verschiedenen Rollen in der Gesellschaft anschaut, wir sind erstens nicht das einzige Unternehmen, aber eins, das ein deutliches Zeichen setzen will. Und das tun ja auch NGOs, das tun Einzelpersonen, das tun Politiker. Also der Grund für Optimismus ist, da gibt es eine Menge Menschen, die sagen, nee, das Netz gehört uns und wir bestimmen auch, was dort passiert.
Wenn Sie zum jetzigen Zeitpunkt ein Fazit ziehen müssten, wie würde das lauten?
Also ich glaube, wir müssen uns mit der digitalen Welt auseinandersetzen. Das ist nicht irgendwas, was so nebenbei läuft, sondern das ist einfach unser Leben. Und dementsprechend sollten wir uns auch mit der Meinungsbildung positiv auseinandersetzen. Es gibt so viele fantastische Dinge, die man in der digitalen Welt tun kann, erfahren kann, Perspektiven austauschen, Menschen treffen, die man ansonsten niemals erlebt hätte. Und dementsprechend ist ganz eindeutig, Manipulation muss aufgedeckt werden und wir alle sollten uns dafür einsetzen. Deshalb ist unser Thema ja auch digitale Zivilcourage. Jeder soll raus aus seiner Schockstarre und tun, was er kann.
Wir haben über vieles schon gesprochen, da gibt es natürlich noch viel mehr. Haben Sie denn einen guten Tipp, wo diese ganzen Hintergrundinformationen zusammengestellt sind?
Auch dafür gibt es eine Menge Plattformen. Ich nehme aber mal unsere eigene. Mhm. Das ist nämlich die Medien aber sicher von der Deutschen Telekom. Und da vereinen wir sowohl Material für Multiplikatoren, zum Beispiel auf den dabei Geschichten in Deutsch, Englisch und in einfacher Sprache für Erwachsene, wie wir auch auf Teach Today und Scrawler für Kids, Lehrer und Eltern Material zusammengestellt haben. Und es gibt dort auch eine Toolbox, die unter anderem bei den 100 Formaten auch diverse hat, die sich mit Cybermobbing, Hass im Netz und anderen digitalen Phänomenen beschäftigt. Und ich hoffe, dass da für jeden was dabei ist.
Da sind wir ganz sicher. Manipulation im Netz, sie findet ununterbrochen statt, haben wir gerade gehört. Aber wir können natürlich auch ihr den Nährboden entziehen, oder?
Wenn wir alle reinhauen.
Das machen wir. Vielen Dank für das packende Gespräch, Barbara Costanzo.